das ist ja auch das, was man jetzt in dieser Position und zu dieser Jahreszeit auch von einem sportlichen Leiter auch erwartet, ja, dass er umtriebig ist, dass wir sehr viel bewegen und dass wir was verändern wollen. Das haben wir getan. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt kennengelernt in den ersten Monaten, dass es wirklich tolle Leute hier im Verein sind. Es ist hier ganz, ganz viel positiv gestimmte und unfassbar kompetente Leute auch unter dem Verein tätig sind. Das macht richtig Spaß.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Hagebaumarkt Mayrose. Egal ob renovieren, bauen oder gestalten. In Meppen und Haaren bekommst du alles, was du für dein Projekt brauchst. Hagebaumarkt Mayrose. Zusammen geht das.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Ja, moin liebe Fans des SV Meppen, herzlich willkommen zurück bei Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast. Zur ersten Folge der neuen Saison 2025/2026. Ich bin Christoph Schillingmann, Emsland Sportredakteur bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und heute darf ich euch zur, ja, wie schon gesagt, ersten Folge der neuen Saison und insgesamt die 44. Folge von Rasenschnack begrüßen. Mein Gast ist heute jemand, der ja mittlerweile jetzt schon seit fast 3 Monaten beim SV Meppen arbeitet. Ich darf Odo Femi Smith, den sportlichen Leiter des SV Meppen, bei mir begrüßen. Hallo Femi, schön, dass du zu mir in den Podcast gekommen bist.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich darf ja gar nicht Hallo sagen, sondern ich muss ja eigentlich Moin sagen. Denn in deiner Geburtsstadt gibt es ein Sprichwort, in Hamburg sagt man Moin. Ne? So ist, ist das so oder so geht auch was anderes in Hamburg? Nee,
Moin geht immer den ganzen Tag und da weiß jeder, was gemeint ist. Und von daher, Moin ist man immer gut aufgestellt, ja.
Ja, sehr gut. Und zur Verabschiedung gibt es ja auch den Spruch, in Hamburg sagt man Tschüss.
So ist es.
So ist es. Müssen wir so noch ein bisschen warten, wir sind ja gerade erst am Anfang. Da müssen wir nachher drauf achten. Aber ich denke, mit dem Moin passt das ganz gut, nämlich im Emsland kann man das nämlich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen. Deswegen sind wir auf der richtigen Seite, würde ich sagen.
Genau.
Ja, wir wollen jetzt so kurz vor eurem ersten Spiel über deine knapp ersten 3 Monate sprechen, über den neu zusammengestellten Kader, über die seit letztem Wochenende abgeschlossene Vorbereitung und natürlich auch über euer Saisonziel sprechen. Ja, Femi, es liegen jetzt 6 Wochen Vorbereitung hinter euch. Wie bewertest du die Zeit?
Grundsätzlich war es, glaube ich, eine gute Vorbereitung. Also rein sportlich sind wir zufrieden mit dem, was wir jetzt in den letzten Wochen uns hier erarbeitet haben. Wir haben sehr intensiv gearbeitet. Die Mannschaft hat natürlich jetzt auch ein bisschen neues Gesicht bekommen über die Sommerpause und jetzt über die Vorbereitungszeit hinweg. Wir sind sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand. Wissen aber auch, dass es jetzt quasi erst scharf gestellt wird und wir jetzt eben bestätigen müssen, was wir in der Vorbereitung ja so ein bisschen haben anklingen lassen und so, wo man so ein erstes Gefühl für die ganze Geschichte bekommt. Jetzt wollen wir sehen, dass wir da das mit einem guten Start in die Saison quasi bestätigen, den guten Eindruck, den wir haben bisher.
Ja, genau. Ihr habt alle 7 Testspiele gewonnen, was ja schon mal per se sehr gut ist. Ergebnisse stimmen also. Auch die Leistung. Man probiert ja auch immer hier und da was aus in den verschiedenen Spielen. Die Gegner haben unterschiedlich, manche sind vielleicht ein bisschen müde, manche sind vielleicht ein bisschen fitter oder weiter in der Vorbereitung oder noch nicht so weit in der Vorbereitung. Passt das denn auch Ergebnis-Leistung miteinander?
Ja, deswegen muss man die Ergebnisse auch immer ein bisschen differenziert betrachten und auch teilweise so ein bisschen sekundär quasi auch dann nur mit in die Bewertung einfließen lassen. Entscheidend ist, wie sich die eigene Mannschaft in diesen Spielen bewegt hat, was sie dann an Dingen umgesetzt hat, die der Trainer vorgegeben hat, wie sie zusammenwachsen als Einheit und Dinge dann auch als Mannschaft lösen in den Spielen. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr gute Schritte gemacht, haben eine gute Entwicklung genommen und können aufgrund dessen mit einem guten Gefühl in die Saison gehen. Und wie gesagt, die Ergebnisse, die sind dann zweitrangig, das sind dann eine Konsequenz aus eben den von dir genannten Faktoren. Ja, wie weit ist der jeweilige Gegner in seiner Vorbereitungsphase? Wir haben jetzt gegen 2 holländische Teams getestet. die nach meinem Kenntnisstand auch noch erst 2 Wochen später ihren Saisonstart haben oder erst Mitte August in die Saison starten. Von daher, sicherlich waren die zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen die gespielt haben, auch nicht auf dem gleichen Stand wie wir, was so die konditionelle Vorbereitung betrifft. Das muss man natürlich alles mitbedenken. Dann haben wir natürlich auch gegen unterklassige Gegner gespielt. Da geht es dann nicht ums Ergebnis, sondern um die Art und Weise, ganz klar. Da will man gewisse Dinge sehen, die der Trainer dann vorgegeben hat. Und ich glaube, da hat die Mannschaft wirklich gut gearbeitet.
Was ist, wenn man sich das ein bisschen detaillierter ansieht, was ist aus deiner Sicht gut gelaufen? Die Offensive ist ja auch neu, quasi komplett neu aufgestellt worden.
Ja, in erster Linie muss man sagen, wie gut das alles so zusammenpasst, wird wieder der Ligastart zeigen. Was man aber sagen kann, dass die Gruppe, und das ist natürlich die Hauptaufgabe dann in so einer Vorbereitungsphase, gut zusammengewachsen ist. Dass wir jetzt schon eine gute Atmosphäre im Team haben, eine gute Atmosphäre in der Kabine haben, mit den Neuzugängen, die wir dazu bekommen haben, auch gute Charaktere dazu gewonnen haben. Klar, muss man sagen, dass wir in der Offensive durchaus auch gezeigt haben, dass wir auch in diesem Jahr da, glaube ich, eine gute Mischung gefunden haben, was so die Offensivspieler betrifft. Gute individuelle Qualität, aber auch die auch als Mannschaft, als Mannschaftsteil schon ganz gut harmoniert. Genauso muss man sagen, dass dass der defensive Part, der ja ein bisschen weniger Veränderungen erfahren hat, glaube ich, in der letzten Reihe, haben wir ja dann nicht wirklich noch keine Transfers getätigt, dass die Jungs eben auch gezeigt haben, dass sie mit dem, was sie sich im letzten Jahr erarbeitet haben und das, was sie jetzt mit in diese Saison bringen wollen, ja durchaus nochmal eine Schippe draufgelegt haben und wir da absolut zufrieden sind mit dem, wie sich der Kader im Ganzen bis dato präsentiert.
Ja, vorne habt ihr zum Beispiel Julian Ulbricht geholt als neuen Mittelstürmer, der sicherlich dann in die Fußstapfen von Marek Janssen treten soll. Bis dato, würde ich sagen, erfüllt er genau das, wofür ihr ihn geholt habt. Also er hat jetzt in der Vorbereitung wirklich sehr gut getroffen, auch schöne Tore geschossen zum Teil. Macht er genau das, wofür ihr ihn geholt habt?
Ja, absolut, genau so. Das habe ich ihm auch gesagt. Genau nach dem letzten Spiel in Rödinghausen habe ich ihm auch gesagt, Mensch, genau deswegen haben wir dich verpflichtet. Ne? Das ist dein Job, dafür bist du hier. Und er setzt es momentan sehr gut um. Genauso muss man aber sagen, dass Simon Engelmann das bisher hervorragend macht in der Vorbereitung, auch seine Tore gemacht hat, auch ganz, ganz wichtig ist in der Art und Weise, wie er spielt, mit dem, was er dann der Mannschaft auch geben kann. Von daher sind wir da voll zufrieden. Klar, Stürmer werden an Toren gemessen, aber dann auch an Pflichtspieltoren. So, das muss man immer dazu sagen. Ne? Also das war jetzt gut, ja. So wie sie, dass sie sich die Stürmer sich die Sicherheit holen, dass sie ein gutes Gefühl haben, jetzt auch zum Saisonstart, dass sie wissen, Mensch, momentan treffe ich den Ball und der fliegt Richtung Tor oder fliegt ins Tor, oder egal ob mit dem Fuß oder mit dem Kopf. Da haben sich beide eine Menge Sicherheit holen können durch viele gute Aktionen in der Vorbereitung. Aber jetzt hoffen wir, dass sie es auch dann so mit in die Saison nehmen können. Das ist dann wird es wichtig für uns. Aber dass wir komplett einverstanden sind mit ihrer bisherigen Performance, steht außer Frage. Das ist so.
Ja, und wenn Ulbricht nicht getroffen hat, das war in Hardenberg so, dann hat Simon Engelmann beide Tore gemacht. Ne? Genau. Deswegen haben sie sich in der Hinsicht zumindest schon mal in den Nicht-Pflichtspielen gut ergänzt. Lukas Peniermann, der Trainer, mit dem habe ich ja auch nach den Spielen jetzt getroffen. Und er hat dann immer darauf hingewiesen, dass die Mannschaft eine gute Gemeinschaft ist, dass das alles sehr gut harmoniert. Haben sich denn die Neuzugänge, sind ja jetzt schon einige gewesen, gut in die Mannschaft integriert?
Ja, das kann man definitiv so sagen. Also das ist auch absolut das Gefühl, was wir im Staff auch haben, was wir so auch von den etablierten Spielern dann auch wieder gespiegelt bekommen, sodass die Neuen sich super eingebracht haben, gute Charaktere sind. Darauf lag auch ein Fokus bei uns in der Auswahl der Spieler, der Neuzugänge, dass wir eben bewusst darauf geachtet haben, was für Typen wir auch jetzt zur Gruppe hinzufügen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, dann einen guten Mix zu finden und auch gute Typen zu finden, die sich jetzt auch schon in den ersten Wochen super eingebracht haben. Und wir haben auch bewusst Zeit darauf verwendet, diesen Prozess zu steuern, zu unterstützen, durch gewisse Maßnahmen im Trainingslager, durch Dinge, die wir uns dann als Gruppe erarbeitet haben. Und das zeigt jetzt gerade aktuell, dass es ganz gut funktioniert hat. Und wie gesagt, alle Seiten sind, glaube ich, bis jetzt ganz einverstanden mit der Konstellation, wie wir sie in der Kabine aktuell haben.
Das klingt sehr gut, sehr vielversprechend. Du wurdest ja nach Meppen geholt als sportlicher Leiter. Du hast allerdings auch den Fußballlehrer, die Pro-Lizenz. Mhm. Wie ist die Kommunikation mit Lukas? Unterstützt du ihn manchmal vielleicht auch mit der Sicht aus deiner Trainerbrille heraus oder habt ihr das wirklich strikt und klar voneinander getrennt?
Naja, wir reden sehr, sehr viel. So, also das ist erstmal das ganz Entscheidende, dass wir beide sehr, sehr viel miteinander kommunizieren und das, glaube ich, auch auf einem tollen und vertraulichen und sehr vertrauensvollen Niveau. Klar reden wir auch über Fußball, auch über gewisse Dinge, die wir beide sehen, wie wir beide das Spiel auch sehen. Das ist ja ein ganz elementarer Teil unserer Zusammenarbeit eigentlich. Und von daher, wenn er mich nach meiner Meinung fragt, dann gebe ich sie ihm sehr, sehr gerne. Und so auf dem Niveau findet das aktuell auch statt. Wir haben da wirklich für mein Dafürhalten einen sehr, sehr, sehr guten Austausch und ein sehr gutes Miteinander in der Arbeitsweise. Unsere Ideen vom Fußball liegen auch nicht so weit auseinander. Das hilft dann natürlich auch nochmal ganz entscheidend. Sicherlich habe ich das auch gleich von Beginn an auch so kommuniziert, dass ich gesagt habe, so, meine Idee vom Fußball, die stelle ich mir so und so vor. Das ist das, wie ich das Spiel sehe, habe das mit Lukas abgeglichen. Und wie gesagt, da sind wir sehr dicht beieinander. Das hilft natürlich dann auch in der Bewertung gewisser Situationen im Spiel, im Training, generell was den Kader betrifft, die Zusammensetzung betrifft, sodass wir da, glaube ich, eine sehr, sehr gute Arbeitsbasis haben momentan.
Ja, ist ja durchaus gut, wenn man dann die gleiche Idee hat. Gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel dann einen Spieler braucht für seine Idee, dass man dann, ja, nicht, dass man da wirklich, der eine möchte den haben, der andere möchte den Spieler so gerne für seine Mannschaft haben, dass sie dann die Vorstellungen wirklich weit auseinander sind, ne?
Ja, und das würde ja auch. Das würde ja noch gar nicht wirklich funktionieren.
Genau. Ne?
Also, ja. Das geht ja wirklich tatsächlich nur in einem guten Austausch und guten Miteinander. Es hätte ja überhaupt keinen Sinn gemacht, wenn ich sage, Mensch, ich hätte jetzt hier Spieler XY ganz gerne und Lukas hätte in seiner Idee vom Fußball überhaupt gar keine Verwendung für diesen Spielertypen.
Genau.
Würde ja nicht passen. Also von daher kann ich sagen, dass wir da wirklich sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Wie gesagt, und jetzt auch über die letzten Wochen und den wirklich intensiven Austausch, den wir da gepflegt haben, auch genau wissen, dass wir beide gleichermaßen von den Spielertypen, die wir da geholt haben, überzeugt sind.
Ja, das wurde ja auch, als du geholt wurdest, oder als du hingewechselt bist als sportlicher Leiter, wurde es ja auch so klar kommuniziert, dass du sportlicher Leiter bist und nicht Trainer oder irgendwie beides bist oder so. Wie und wann ist eigentlich der Kontakt zum SV Meppen entstanden?
Oh, ich muss mich mal zurückdenken. Also so ein erster grober Kontakt muss so Ende März gewesen sein. Ende März, Anfang April, so in dem Zeitraum muss es gewesen sein, dass das erste Mal so, dass das Thema aufkam. Mensch, da könnte sich in Meppen eventuell was entwickeln und eine Situation ergeben, dass man sich mal gegenseitig mal kennenlernen möchte. Und dann gab es im April die ersten ja wirklich zielgerichteteren Telefonate und Gespräche und dann ja, dann haben die Dinge so ein bisschen ihren Lauf genommen.
Ja, ich glaube, du hast ja auch das Auswärtsspiel in Norderstedt angeguckt. Was ja dann an deiner alten Wirkungsstätte sozusagen ist.
Genau, also dazu muss ich sagen, ich habe unfassbar viele Spiele gesehen in der Zeit. Also ich habe jetzt nach meiner Freistellung in Norderstedt und dann nach Beendigung der Pro-Lizenz natürlich die Zeit auch genutzt, um mich ja, weiter auf dem Laufenden zu behalten, zu wissen, was läuft und viele Spiele zu sehen in Drittliga, Regionalliga, U19-Ligen. Also da wollte ich natürlich im Thema bleiben und habe mir sehr, sehr viele Spiele angesehen, auch einige Spiele des SV Meppen. Gar nicht immer mit dem Hintergedanken, ah ja, das könnte ja irgendwie mal die nächste Aufgabe sein, aber immer mit dem Gedanken, so zu wissen, was läuft. Welche Spieler laufen worum, wie wird Gabila, wie sieht der Fußball in der Liga gerade aus? So, und das waren so die eigentlichen Schwerpunkte, weshalb ich da war. Norderstedt bot sich natürlich immer an als Scoutingstätte für mich, weil es direkt vor der Haustür lag. Ja,
ja, und das war, glaube ich, Mitte April, also. Es passt ungefähr. Es war so 2-3 Wochen dann, bevor du hier präsentiert wurdest. Ja, warum hast du gesagt, ja, zum SV Meppen, da wechsle ich jetzt hin, die Aufgabe nehme ich gerne an?
Ja, das ist relativ einfach erklärt. Ne? Also wenn man sich das so anschaut im Gesamtkontext, ist der SV Meppen einfach in der Regionalliga aktuell ein Verein mit ganz, ganz viel Wucht und auch ganz, ganz vielen guten Perspektiven, auch höher, in den höherklassigen Fußball zurückzukehren mit einer klaren und ja, da muss man ganz deutlich sagen, glaube ich, auch einer glaubhaften Perspektive Richtung Profifußball. Und das ist natürlich dann extrem reizvoll. Die Rahmenbedingungen hier sind für die Regionalliga sehr, sehr gut, muss man einfach so sagen. Da muss man auch gar nicht irgendwie drum herum reden. Die sind wirklich gut, wenn man das vergleicht mit dem Wettbewerb in der Liga. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann in so einem Verein, dann auf so einer Position strategisch, strukturell mitzuarbeiten, in diese Richtung den Verein da wieder hinten in den Profifußball zurückzuführen, dann ist es erstmal eine extrem spannende Aufgabe, wo man dann sagt, damit, mit dem Gedanken möchte ich mich sehr, sehr gerne intensiver befassen. Und ja, zum Glück ist es jetzt auch so gekommen, dass ich hier diese Aufgabe übernehmen durfte.
Ja, du warst in deiner Karriere als Spieler und auch als Trainer fast ausschließlich in Hamburg oder ja, im Speckgürtel von Hamburg, im nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein tätig. Norderstedt gehört ja auch zu Schleswig-Holstein, genau. Aber fußballerisch ja. Zu Hamburg. Ne?
Richtig.
Ja, und du warst 3 Jahre in München, was dann auch berufliche Gründe, glaube ich, hatte. Ja, was hat den Ausschlag gegeben, dass du ja, deine Heimatstadt jetzt zum zweiten Mal sozusagen dann beruflich auch verlässt?
Ja, wie gesagt, wie ich eben schon, gerade schon sagte, die Perspektive hier bei der SV Meppen mit einem Verein zu arbeiten, der jetzt schon sehr professionelle Strukturen hat so, und auch ganz kleinen Anspruch hat Richtung Profifußball. Und diese Perspektive hat es für mich einfach extrem spannend gemacht. Ja, weil all die Dinge, die ich für den Fußball jetzt auch für mich in meiner persönlichen Entwicklung genommen habe, sei es die Trainerlizenzen bis zur Pro-Lizenz, als auch dann weitere Fortbildungen im Bereich jetzt als Führungskraft im Spitzensport zu wirken. All diese Dinge habe ich ja nicht gemacht, um dann nicht despektierlich, aber um irgendwie im unteren Klassen im Amateurbereich unterwegs zu sein, sondern ganz klar mit der Ausrichtung, das so professionell und in so professionellen Strukturen wie möglich zu machen. So, und da ist für mich der SV Meppen als Konstrukt einfach genau die Adresse, wo ich sage, ja, das passt hundertprozentig. So, zu meinen Ideen, zu meinen Zielen, die ich auch für mich persönlich habe, die matchen zu 100% mit den Zielen, die der Verein hat. Und dann ist es für mich einfach ein spannender Schritt, so dann den auch ins Emsland zu kommen und hier tätig zu sein und hier hoffentlich dann ja, diese Ziele auch dann zu erreichen. Das ist natürlich, dann steht dann natürlich über allem. Aber es ist ja ganz klar, wenn der SV Meppen ruft und man dann in der Situation ist, dass man sich im norddeutschen Fußball ganz gut auskennt, dann weiß man einfach, dass es eine spannende Adresse ist und ein sehr, sehr interessantes Thema.
Ja, und dass es auch einfach funktionieren kann, ne? Weil die Voraussetzungen ja dann
exakt,
gut sind und es viele Überschneidungen gibt. Ne?
Absolut.
Wie machst du das privat? Hast du gerade wohnst du schon in Meppen oder pendelst du hin und wieder zwischen Hamburg und Meppen?
Genau.
Wie machst du das?
Ich habe eine Wohnung gefunden tatsächlich, nicht direkt in Meppen, sondern es ist tatsächlich in Lingen geworden, aber es ist ja noch mit einer Viertelstunde Fahrtweg in Schlagdistanz. Genau, die Familie ist tatsächlich noch in Hamburg geblieben. Ich habe 2 schulpflichtige Kinder mit 11 und 12, die jetzt dann dementsprechend auf den weiterführenden Schulen in Hamburg unterwegs sind. Und deswegen ist die Familie noch in Hamburg zu Hause. Ich habe hier die Wohnung in Lingen und pendel dann an den freien Tagen, so wie es dann eben der Kalender zulässt, zwischen Hamburg und Meppen oder Lingen und Meppen, Hamburg.
Ja. Also 2 Stunden, beziehungsweise 2,5 Stunden ungefähr ist man noch da. Ne?
Genau.
Je nachdem, wie es auf A1 aussieht. Ne?
Richtig. Also ich kann dazu sagen, wenn man, also der Wecker klingelt in Hamburg um 5:30 Uhr, sitze ich dann im Auto, dann kommt man sehr gut an. Also heute war ich um 8 hier. Also 2,5 Stunden, das ist okay.
Ja, das stimmt. Wenn man manchmal zum Auswärtsspiel dann hochfährt, dann ist immer, erstmal muss man durch Bremen. So, genau. Das ist so die erste brenzlige Phase und die zweite Phase ist dann ja, entweder fährt man jetzt durch den Elbtunnel oder fährt man durch die Stadt oder ist irgendwo doch noch, sind noch Fahrbahnmarkierungen, ist noch was, ist da noch irgendwo eine Autobahn gesperrt.
Ja, ja, genau.
Als ich letztes Jahr zum Auswärtsspiel zum VfB Lübeck gefahren bin, ich glaube, ich war 10 Minuten vor Anpfiff im Stadion, saß ich auf meinem Platz, das war so knapp, weil wir dann auch noch Probleme hatten, auf den Parkplatz zu kommen. Die Polizei hatte den schon dicht gemacht. Also das ist manchmal wirklich ein Abenteuer.
Ja, ne? Ja, tatsächlich muss ich sagen, auch so die Fahrt freitags nachmittags sollte man lieber nicht fahren. Da muss man ein bisschen mehr einplanen. Auch die Fahrt hatte ich auch schon einmal. Aber im Grunde passe ich das immer ganz gut ab, dass ich so fahre, dass ich einigermaßen gut durchkomme. Im Zweifel fahre ich eine Stunde später. Das passt dann schon ganz gut. Also zurück nach Hamburg eine Stunde später. Hierher, habe ich gelernt, ist morgens früh einfach das Beste. Da kommt man gut aus Hamburg raus, da hat man noch nicht den Berufsverkehr, es hat den Elbtunnel hinter sich und dann hat man einigermaßen freie Bahn.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, Wenn du ein bisschen deine Vergangenheit schaust, woher kanntest du den SV Meppen vorher? Hattest du da schon Berührungspunkte?
Ja klar, also als Fußballer, der ich ja nun auch mal bin oder beziehungsweise auch aktiv mal war, kenne ich natürlich den SV Meppen schon sehr, sehr, sehr lange. So, ich bin ja nun auch jetzt Jahrgang 78, das heißt, ich habe dann so in meiner Jugend dann auch sogar den SV Meppen als Zweitligisten miterlebt. Mhm. Von daher wusste ich natürlich, was für ein Verein das ist und welche Tradition dieser Verein hat. Dazu habe ich selber ja auch dann zu Viertliga-Zeiten dann mit dem FC St. Pauli, mit der zweiten Mannschaft dann hier beim SV Meppen gespielt. Kann mich jetzt tatsächlich nicht an jedes Duell erinnern, aber ich weiß, dass ich hier eben noch in der jetzt Hensch Arena, damals glaube ich Emsland Stadion, eben auch noch gespielt habe, kannte noch die Kabinen etc. So, dann, das war mir alles noch geläufig. So. Da gab es Berührungspunkte und danach muss ich auch hat man das natürlich verfolgt. Auch die Drittliga-Jahre hat man natürlich dann irgendwie mitverfolgt, was hier los war und wie sich der Verein entwickelt, wie sich Dinge verändert haben rund um den SV Meppen. Das kriegt man ja dann mit. Und spätestens dann, nachdem sie leider wieder abgestiegen sind in die Regionalliga, war es ja dann auch ein direkter Wettbewerber noch in den ersten Monaten für mich, weil ich zu der Zeit ja auch noch in Norderstedt tätig war. So, deswegen hat man ja immer Berührungspunkte und hat immer verfolgt, was im norddeutschen Fußball und auch in Meppen so los ist.
Ja, ich habe mal nachgesehen, wie viele Duelle es waren. Also du hattest zwischen 1998 und 2000, da hast du für den HSV 2 gespielt. Ja. Ne? Und zwischen 2004 und 2006, das war dann mit St. Pauli 2, hast du 5-mal gegen Meppen gespielt.
Habe ich auch mal gewonnen?
1, 2, da muss ich eben auf meinen schlauen Zettel gucken.
Auf böse Frage.
Ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Nee, keine böse Frage, ich bin vorbereitet.
Aber ich hätte es selber nicht, sagen können. Also ich habe leider, was das angeht, keine Erinnerung, ob ich die Spiele gewonnen habe.
Ja, du hast einmal gewonnen, kann ich dir sagen.
Okay, keine herausragende Quote.
Also es war die goldene Mitte, das war ein Heimspiel. Da wurdest du in der 69. Minute eingewechselt. Habt ihr 1-0 gewonnen, das war im April 2005. Das in Meppen war es aber nie gut für dich. Nee. Das habt ihr auch nie ein Tor geschossen.
Halleluja, das geht auch.
Also nicht nur du nicht, sondern auch die Mannschaft nicht. Nee. 1-0, 98, 2-0, 2004 und 3-0, 2005 jeweils für Meppen. Zweimal standst du in der Startelf und einmal wurdest du in der Schlussphase eingewechselt. Also konntest du ja vielleicht auch nicht mehr viel ausrichten. was ganz witzig ist, am 1. Mai, also an dem Tag, wo du jetzt auch hier eingestellt bist, da hast du ein Tor geschossen. Weißt du denn, wie es da ausgegangen ist?
Ich muss gestehen, dass ich es nicht genau weiß. Nein, leider nicht.
Ja, ist ja auch schon ein paar Tage her.
Wann war der 1. Mai? Welches Jahr?
2006.
2006? Oh, das ist ja gar nicht. Das war wahrscheinlich das letzte Spiel.
War das letzte Spiel. Okay. Kurz vor der WM in Deutschland.
Ja. Okay, ich weiß das Ergebnis nicht mehr. Also ja, klar, war St. Pauli 2 muss gewesen sein.
So ja.
1. Mai, kurz vor der Saison, ja, keine Ahnung.
Ein Wechselspieler warst du auch, 67. Minute. Ja. Hast du in der 84. Minute das 1-0 geschossen?
Ja, das siehst du. Aber ist es unentschieden ausgegangen, oder?
Ja, 1-1 ist ausgegangen. Also ihr habt dann kurz, also es war noch nicht mal Nachspielzeit, dann habt ihr noch den Ausgleich kassiert. Ja.
Ja, das ist dann U23 damals, so, dann, das ist die Naivität der Jugend in dem Moment wahrscheinlich, wenn man in der 84. Minute 1-0 in Führung geht und es dann nicht nach Hause bringt.
Ja, dann ist man euphorisiert von dem Tor und dann will man auch das zweite machen.
Und dann hat man wahrscheinlich relativ schnell den Ausgleich bekommen. Oder wann ist der Ausgleich gefallen, weißt du das?
Ich glaube 87.
Also ist es 3 Minuten später. Ja, genau. Okay.
Der Klassiker. Ja. Aber am 1. Mai 2006, also und jetzt ist 2025, genau 19 Jahre später, bist du dann quasi hier angefangen. Ich habe noch eine Frage an dich aus deiner Vergangenheit. Gegen welchen Vater eines aktuellen Spielers hast du denn mal gespielt?
Oh, das weiß ich. Das weiß ich. Der Spieler, den haben wir nun gerade jetzt durch die Tür gelassen. gegen Tibor Natsch habe ich gespielt, den Vater von Niklas Natsch. Der hat damals gespielt, es müsste sogar Duelle gegeben, da war er noch beim ersten SC Norderstedt, drittklassig, und ich beim HSV. Und dann auf jeden Fall bei Bergedorf 85 oder bei Altona 93. Und ich dann dementsprechend auch irgendwo wahrscheinlich Meindorf oder ähnliche Hamburger Stationen, irgendwie sowas. Aber da gibt es da, die Duelle gab es bestimmt, ja.
Ja, genau. Es gibt aber noch ein, ich meinte jetzt nicht generell, sondern gegen Meppen.
Ah, okay. Also gegen einen Meppener Spieler?
Ein aktueller Spieler, ja. Aus dem Kader jetzt,
ja.
Und dessen Vater.
Oh, jetzt muss ich überlegen. Also ich habe, aber ich glaube, Mikas Vater hat, glaube ich, nicht in Meppen gespielt, aber gegen Mikas Vater habe ich auch noch gespielt im Hamburger Raum.
Wer spielt Mika denn? Stuhlmacher, ne? Mika Herrmann.
Mika Stuhlmacher,
ja, genau. Ja, kurz dazu sagen.
Genau. Und aus dem aktuellen Kader, muss ich kurz überlegen.
Vielleicht seid ihr sogar auf dem Feld
also direkt einander geraten?
Ja, könnte sein.
Hoffentlich waren wir nett zueinander.
Ich weiß jetzt nicht, ob ihr, es waren ja noch 7 Minuten zu spielen, als du reingekommen bist, aber ich weiß jetzt nicht, ob er noch dann auf dem Feld war, aber es könnte von der Position her einigermaßen passen. Du warst ja Mittelstürmer.
Ja, oder? Genau, ja. Nee, kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, von Torben Dethers.
Tatsächlich?
Ja.
Echt?
Bernd Dethers.
Bernd Dethers hat da noch gespielt.
Den habe ich in der Aufstellung da gefunden.
Wahnsinn.
Ja. Am 15. November 1998.
Okay, und da war Bernd Dethers, hatte da hier noch die Fäden in der Hand. Okay.
Ja, ja.
Also, Wahnsinn. Ja, witzig. Das hätte ich zum Beispiel gar nicht mehr gedacht, also dass ich da noch mit solchen Größen noch auf dem Sportplatz hätte teilen dürfen. Aber gut, schön. Schöne Anekdote. Ja.
Ja, Quizfragen kennst du dich ja auch ein bisschen mit aus. vor 17 Jahren, ist jetzt auch schon 2008, da habe ich übrigens Abitur gemacht, also auch schon ein paar Tage her. Da warst du bei Schlag den Raab, bei der Fernsehshow.
Das stimmt.
Und hast ein bisschen Kohle gewonnen.
Stimmt auch.
Um es mal so platt zu sagen. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du das Ereignis damals erlebt hast? Diese Sendung, die ging ja über gefühlt 12 Stunden. Ne?
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht's weiter.
Erst wird geschnackt, dann wird gemacht. Und wenn du was machen willst, brauchst du nicht viel. Nur einen guten Plan, ein bisschen Werkzeug und den richtigen Baumarkt. Beim Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren gibt es alles, was du brauchst. Baustoffe, Werkzeug, Zubehör und vor allem Leute, die wissen, wovon sie reden. Ob kleines Projekt oder große Baustelle, bei uns bekommst du ehrliche Beratung und das passende Material direkt vor Ort. Zuverlässig, unkompliziert und nah bei dir. Komm rum und pack an. Hagebaumarkt Mayrose. Zusammen geht das.
Ja, war ein langer Abend, tatsächlich, ja. Also grundsätzlich natürlich ein einschneidendes Erlebnis, gar keine Frage. Was ganz ja. Besonderes, ein ganz besonderer Rahmen, ganz besondere Situation. Am Ende dann auch mit einem tollen Ausgang für mich persönlich. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist mehr so aus einer Laune heraus entstanden, dass ich einfach nicht so wusste, an so einem Samstagabend nichts zu tun hatte und dann gesagt habe, Mensch, bewirb dich mal. Als ich diese Show einfach mal gesehen habe, dachte ich, Mensch, so ganz doof bist du ja nicht, kannst du ja auch mal probieren, ist doch ganz witzig.
Ja.
Und ja, dann hat es so seinen Lauf genommen und am Ende hatte ich dann das große Glück, da stehen zu dürfen und diesen Abend quasi gegen Stefan Arab dann bestreiten zu dürfen. Und es ist dann gut ausgegangen für mich, ja. Also, ja, viel mehr kann man so dazu nicht sagen. Also, weiß nicht, klar, war einschneidend.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Im letzten Spiel, ich habe es mir nochmal angeguckt.
Ja, aber nicht alles, ne? So viel Zeit hat doch keiner.
Nein,
so viel,
nein. Man kann die einzelnen Spiele, über YouTube irgendwie sich an, oder die einzelnen Duelle sich angucken. Aber ich hab mir dann das letzte Mal angeguckt. Ich glaube, ich habe die Sendung damals nicht live gesehen. Ich erinnere mich zumindest nicht daran. Es war Elfmeterschießen. Du bist, warst damals Regionalliga-Kicker. Das war ja eine Steilvorlage für dich. Was hast du denn gedacht, als dann gesagt wurde, so jetzt letztes Spiel 15, Elfmeterschießen?
Sollen wir die Frage mal umdrehen? Was hättest du denn gedacht, wenn es so eine Situation gewesen wäre? Wenn du als Fußballer, als ambitionierter Fußballer so, oder auch Amateurfußballer sagst, so jetzt Elfmeterschießen und das steht auf dem Spiel. So, also
ich glaube, ich war ja nicht in der Situation.
Ja.
Wenn ich das von außen betrachte und man weiß ja, dass Stefan Raab nicht der begnadeste Fußballer ist, ne, dass er da so ein bisschen seine Schwächen hat, hätte ich gesagt, okay, schon mal gut für mich, weil das Spiel kann ich.
Mhm.
Also weil, außer es wäre jetzt was anderes gewesen, wo man sagt, boah, nee, habe ich kein Talent für, habe ich noch nie gemacht. Oder, also das wäre ich jetzt als Außenstehender gedacht.
Also ungefähr die zwei Gedanken schießen einem sofort durch den Kopf. Kann ich bestätigen. Also so ähnlich war es bei mir auch. Der erste Gedanke war, ach du Scheiße. Weil man wird ja dann, das war ja so ein ewig langer Abend und es wurde ja dann auch keiner müde, immer mal wieder zu erwähnen, ja, da hat mal Fußball gespielt so, und jetzt ja. Und so. Und dann ist das letzte Spiel Fußball. Und dann denkt natürlich jeder von außen, ja, das muss der ja gewinnen. Mhm. So, und naja, das ist ungefähr so wie, keine Ahnung, der absolute hochgehandelte Top-Favorit tritt beim Underdog an und soll jetzt das Spiel dann einfach ganz souverän, jeder geht davon aus, die gewinnen das ganz locker, okay. Also wir müssen sich ja gar nicht anstrengen. Ungefähr so ist dann so die Fallhöhe und da denke ich mir natürlich, okay, jetzt kann ich eigentlich nur noch verlieren. Mhm. So, der erste Gedanke ist dann so, bei mir war der erste Gedanke, ach du Scheiße, jetzt habe ich ja Druck. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass es Fußball jetzt gar nicht so sein Spiel ist und dass er wirklich auch nicht unbedingt der beste Fußballer ist. Auf der anderen Seite bin ich aber auch kein Torwart.
Okay.
So. Wenn der mir das Ding dreimal in die Ecke legt, dann schieße ich auch mit einem Pferdehuf und weiß nicht mehr ungefähr, wo der Ball dann hin soll. Also diese Gedanken schießen einem so durch den Kopf. Natürlich aber auch dann, wenn man, dann muss man versuchen, den auszublenden, um sich wieder zu fokussieren. Der nächste Gedanke ist dann, hey, aber ist ja gut, du spielst hier gerade etwas, was du ja eigentlich vom Bewegungsablauf und von, vom ganzen gesamten Ablauf der ganzen Situation ja kennst und kannst. Es gab witzigerweise in der Sendung, auf die ich mich da, auf da, woraufhin ich mich da überhaupt beworben habe, das war im Dezember 2007, muss es dann gewesen sein, gab es auch ein Spiel 15, da musste man so einen Plastikball in so einem Plastikkörbchen, mit so einem Plastikkörbchen, so wie so eine Eiswaffel, hochschießen und wieder auffangen. Ja. Also ein reines Geschicklichkeitsspiel, genau. So ein Kinderspiel, was wir, glaube ich, alle irgendwie in den 80ern mal hatten oder 90ern, so alt bin ich ja schon, was es damals gab. Und das war so das Spiel, so diesen kleinen Ping-Pong-Ball oder wie immer wieder mit, diesem, mit dieser Eiswaffel aufzufangen. Und da habe ich gedacht, so, wenn es so ein Geschicklichkeitsspiel ist, ja, da werde ich ja noch zittriger, so, ne? da, wo ich den Ablauf nicht genau kenne. Irgendwas anderes, wenn es jetzt gewesen wäre, keine Ahnung, Darts oder Swille schießen oder sonst irgendwas, wo man den Ablauf nicht kennt, dann wäre es natürlich noch mal um Längen schwieriger geworden. So konnte ich mich zumindest, was den Ablauf, den motorischen Ablauf betrifft, so darauf verlassen, dass ich das schon kann und schon mal gemacht habe. Das hat mir dann wiederum Sicherheit gegeben. Aber der andere Gedanke war schon sehr präsent. Also ich kann ja eigentlich nur verlieren, weil von ihm erwartet ja keiner was. Aber von mir hätte man jetzt in dem Moment, also wenn der nicht mal mit Meterschießen den Rad schlägt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, und das war so der erste Gedanke. Ja, zum Glück ging es dann über seine zugegebenermaßen nicht gut geschossenen Elfmeter, hat es mir dann ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Das war gar nicht so sehr mein herausragendes Können, sondern eher so das Gefühl so, ah okay, der weiß es nicht so, der kann es nicht so richtig gut drauf. So.
Ja. Ich glaube, der erste kam ziemlich zentral. Ne?
Ja,
und es ist bestimmt auch nach so einem langen Abend dann auch Kraftfrage, weil ihr habt ja schon ein paar Spiele hinter euch, ne? Und auch vom Kopf her. Ne?
Konzentration, ja, unfassbar. Also dieser über so einen langen Zeitraum wirklich voll fokussiert zu sein, ist extrem schwierig, glaube ich. Weiß ich, dass es extrem schwierig ist und das klar, dann wird es irgendwann, dann lässt die Konzentration sicherlich irgendwann mal nach und das darf man halt dann in dem Moment nicht zulassen. Da muss man sehen, dass man da immer auf der Höhe bleibt, wenn man dann am Ende ein positives Ergebnis haben möchte. Ja, das ist mir dann zum Glück hinten raus gelungen, ja.
Ja, und bei Stefan Raab weiß man ja auch, von Ehrgeiz zerfressen, ne? Gibt immer alles, da weiß man ja nie. Dann wächst er selbst dann in so einem Spiel vielleicht über sich hinaus und legt dir da vielleicht oben einen Giebel oder so. Ne?
Genau.
Hätte ja passieren können. Wie hast du ihn damals erlebt?
Ja, genau so, wie du ihn beschrieben hast. Absoluter Wettkämpfer, ja, der auch wirklich dann nichts abschenken wollte. Ich hatte ja an dem Abend wirklich so einen sehr, sehr schlechten Start in den Abend. Ich habe die ersten, glaube ich, 6 Spiele bei dieser aufsteigenden Punktewertung, dann die ersten 6 Spiele, glaube ich, alle verloren. Teils wirklich ungeschickt und dumm, teils vielleicht auch ein bisschen Pech dabei, aber ja, wie gesagt, erstmal das Ergebnis stand mir erstmal eine 0. Und da hat man schon gemerkt, dass er so ein bisschen das Gefühl hatte, oh, okay, gar kein richtiger Konkurrent heute Abend. So, und ja, dann musste ich mich auch erstmal in die Situation mit, darum geht es heute, da sind Kameras, das ist so live und auch mit dem Gedanken erstmal auseinandersetzen, als ich das dann hinbekommen habe und vielleicht auch dann mit dem Fünkchen Glück, was man sich dann auch erarbeiten musste, dann vielleicht auch mal ein Spiel gewonnen hatte. Da wurde es ein richtiger Wettkampf und dann ist dann Stefan Raab auch das gewesen, was die Show auch ausgemacht hat. Ein absolut verbissener Wettkämpfer, der auf keinen Fall irgendwas hergibt, der alle Register zieht, sei es an Ablenkungsmanövern, Rückfragen bei irgendwelchen Schiedsrichtern, Regelkorrigierungen oder Korrekturen. oder ähnlichen Dingen. Da zieht er ja alle Register, und, um dann auch so ein bisschen so sein Mindgame zu spielen. Aber das hat es ja am Ende auch ausgemacht. Und ich glaube, deswegen ist dieses Format nach ihm wahrscheinlich dann auch ein bisschen abgebrochen, weil es einfach davon gelebt hat, dass er einfach so ein herausragend guter Wettkämpfer war und alles ein bisschen konnte und sich das, was er nicht konnte, einfach mega schnell angeeignet und erarbeitet hat. Und das war die Herausforderung für jeden Kandidaten, da irgendwie dagegen zu halten. Und ja, ich habe es sehr genossen, dann mich mit ihm zu duellieren, als es dann ein Duell auf Augenhöhe wurde. Mhm. Das macht dann einfach Spaß. Und da habe ich echt gesehen, also das ist ein, also wenn man so möchte, ein toller Athlet und Wettkämpfer, ja.
Ja. Als ich mir das Video angeguckt habe, auch dann, glaube, das war bei deinem entscheidenden Elfmeter dann, ist er ja, glaube ich, nochmal hingegangen und hat den Ball nochmal irgendwie so ein bisschen nach links und rechts so gestreichelt. Ja. Also diese Torhüter-Mätzchen, die man dann aus dem Fußball dann auch kennt, ja. Da wusste er auf jeden Fall Bescheid, was er zu tun hatte. Hast du sein Comeback jetzt verfolgt?
Nee, tatsächlich nicht wirklich. Nee. Also okay. Nee, das war so... ich habe doch den Kampf nicht gesehen, so was, und jetzt auch dieses, was mit dem Eurovision so. Mhm. Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nach dieser Schlag den Raab-Geschichte kaum noch irgendwie so Berührungspunkte jetzt irgendwie zu Fernsehen und ähnlichen Geschichten gehabt. Also aktiv sowieso nicht, weil ich bin ja auch kein Schauspieler oder irgendwie eine Prominenz, die jetzt ins Fernsehen drängt. Aber und auch Privatfernsehen irgendwie dann gar nicht mehr so wirklich konsumiert. Und deswegen habe ich das jetzt alles gar nicht so mitbekommen.
Ja, so gut, einmal abgesahnt und dann ist gut.
Ne? Ja, so ungefähr. Ja. Ja, also es gab ja dann immer mal wieder Anfragen von Redaktionen für Talkshows oder ähnliche Formate. Auch Jahre danach nochmal. So, aber ich wollte dann eigentlich auf dem Weg oder darüber nicht wieder in die Öffentlichkeit. So, das war dieser öffentliche Auftritt. Das hat jeder mitbekommen. Aber mir war es dann auch ganz recht, dass es dann irgendwann ein bisschen ruhiger wurde. Und ich wollte das Thema eigentlich auch nicht wieder so in den Mittelpunkt stellen. So, das ist dann okay. Und ich habe gesagt, jetzt versuche ich mir dann aber andere Dinge in meinem beruflichen Umfeldern und Kontexten so dann darüber vielleicht dann irgendwann mal wieder für Schlagzeilen, hoffentlich positive Schlagzeilen zu sorgen. Das ist dann auch in Ordnung.
Ja, da habt ihr ja jetzt die Gelegenheit zu ab Freitag, um jetzt nach diesem kleinen Exkurs aus dem Privatfernsehen zurück nach Meppen zu schlagen. Du bist jetzt seit knapp 3 Monaten hier im Emsland tätig. Wie waren deine ersten 3 Monate in Meppen?
Toll und spannend vor allen Dingen, ja, und definitiv arbeitsreich, aber das ist ja auch das, was man jetzt in dieser Position und zu dieser Jahreszeit auch von einem sportlichen Leiter auch erwartet, ja, dass er umtriebig ist, dass wir sehr viel bewegen und dass wir was verändern wollen, und das haben wir getan. Und ich muss sagen, ich habe es hier kennengelernt in den ersten Monaten, dass es wirklich tolle Leute hier im Verein sind, es ist hier ganz, ganz viel wirklich positiv gestimmte und unfassbar kompetente Leute auch unter dem Verein tätig sind. Das macht richtig Spaß, in allen Bereichen hier mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wir haben ein sehr offenes Klima, sehr tolles Miteinander auf der Geschäftsstelle, aber auch jetzt mit den Vorständen gemeinsam im Austausch zu sein. Nehme ich als sehr, sehr, sehr positiv wahr. Und ich glaube, das ist das, was die Basis für hoffentlich dann eine erfolgreiche Zusammenarbeit auch ist oder eine erfolgreiche Arbeit am Ende Erfolg und dann gute Ergebnisse hoffentlich auch sein wird, ist, dass man eben so eine Arbeitsbasis und so ein Klima hier hat. Und das ist wirklich, kann ich nur positiv darüber berichten, was ich hier so kennengelernt und in den ersten Wochen so miterleben durfte.
Wie viele Telefonate hast du geführt, wenn du schätzen müsstest?
Jetzt bin ich im Schätzen wirklich einer der Schlechtesten, zum Glück. Ich weiß gar nicht, war das auch ein Spiel bei Raab? Ich hoffe nicht. Also Schätzen bin ich gar nicht gut. Aber sagen wir mal so, ich bin sehr, sehr viel am Telefon. Und selbst wenn es mal jetzt in so einer Sommerpause mal so war, dass wir mal mit der Familie im Auto saßen, weil wir irgendwie dann zur Familie meiner Frau nach Dresden gefahren sind und sie dann irgendwann festgestellt hat, dass ich zwischen Hamburg und Berlin eigentlich kontinuierlich nur am Telefon war, und das war kein familiäres oder privates Gespräch, sondern eigentlich immer nur im SV Meppen, und dann zwischen Berlin Richtung Dresden eigentlich dann schon wieder die nächsten Nummern gewählt habe, oder dann eigentlich immer, also es klingelt eigentlich permanent das Telefon und ich bin eigentlich ständig am Telefon. Ist aber auch teilweise gar nicht so schlecht, ist verkürzt Autofahrten ungemein.
Das stimmt,
also so,
das stimmt, ja.
So geistig, im Geiste denkt man so, oh, jetzt schon in Bremen vorbei, schön. Weil ich dann von Meppen bis Bremen irgendwie auch wieder mit Beratern telefoniert habe oder mit Spielern oder mit irgendwie Vereinsvertretern. Macht Spaß, gehört dazu, aber wie viele Telefonate es sind, kann ich zum Glück nicht zählen, weil das würde mich wahrscheinlich auch wuschig machen, wenn ich da noch mitzählen müsste.
Ja. Ja, deine Aufgabe war ja dann, den Kader zusammenzustellen. Was war denn so die größte Baustelle, als du angefangen hast?
Naja, als ich am 1. Mai angefangen habe, war es natürlich erstmal das Thema, da war ja noch nicht mal entschieden, wie der aktuelle Kader, wie die Spieler aus dem aktuellen Kader jetzt dann über den Sommer hinaus entscheiden, genau. Und wo sie sich hinentwickeln und wie die Reise da weitergeht. Da gab es natürlich die ersten Gespräche zu führen. Grundsätzlich gab es schon eine Etatplanung, die war schon da. Es gab auch eine grundsätzliche, ja auch schon einen großen Teil an Spielern, die auch laufende Verträge für die neue Saison hatten, wo dann Verlängerungsgespräche schon kurz vor Abschluss waren. Die haben wir dann natürlich auch noch zum Glück in vielen Punkten auch positiv finalisieren können. Aber die Kaderplanung war natürlich das erste und große Thema. Ja, wie gesagt, das ging im Mai los mit den Gesprächen, die wir da geführt haben, mit dem aktuellen Kader, dann auch erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten, wo ich schon ein klares Bild hatte, dass sie herpassen. Ich habe mich natürlich dann auch intensiv schon im April auch mit den Leistungen und der Leistungsfähigkeit des aktuellen Kaders befasst damals, habe mir angeschaut, rückwirkend die Spiele, welchen Eindruck habe ich denn von den Jungs gewonnen, konnte hier in den ersten Wochen natürlich auch nochmal einen guten Eindruck gewinnen. Ja, und dann haben wir die ersten Schritte getan und die ersten Entscheidungen getroffen, was leider vielleicht dann nochmal in dem einen oder anderen Fall bedeutet hat, dass wir den Vertrag nicht verlängert haben und dementsprechend dann auch die ersten Gespräche geführt haben mit potenziellen Neuzugängen.
Ja, ihr habt dann jetzt insgesamt, wenn man die beiden Jugendspieler, die hochgezogen wurden, mitrechnet, 9 neue Spieler. Zum Beispiel Julian Ulbricht, Ersin C. hier, die bei ihren vorherigen Vereinen auch Kapitäne waren. Simon Engelmann, den noch dein Vorgänger David Rousson geschult hatte, war Führungsspieler und ja, Mr. Torschützenkönig in der Regionalliga West beim SV Rödinghausen. Ja. Habt ihr euch bewusst für, du hast es eben auch schon mal anklingen lassen, für solche Spielertypen, für solche Spielerprofile entschieden, die ja schon ein bisschen was gesehen haben und ja auch ja, bei ihren vorigen Stationen auch eine Führungsrolle hatten?
Also das haben wir ja auch, also in den ersten Gesprächen, die ich dann hier geführt habe mit Florian Eckbass, mit Heiner, dann mit Andreas Krämer und Stefan Gette schon, da ging es ja auch schon so ein Thema, da ging es auch schon darum, dass ich schon mal meine erste Analyse des aktuellen Kaders dann auch vorgestellt habe und so, wie ich die Dinge wahrgenommen habe, dann natürlich noch mit dem großen Blick von außen, aber dennoch mit einer Idee oder mit einer Einschätzung, die ich dann auch danach, nachdem ich dann eingestiegen bin, auch mit Lukas abgeglichen habe. Und in allen Gesprächen kam auch dann ganz klar so ein bisschen das Thema raus, ja, die Mannschaft ist talentiert, es fehlt ja aber so ein bisschen die Führung und gerade so Spieler mit dem Profil, die Verantwortung übernehmen in kritischen Situationen. Das war leicht abzulesen, glaube ich, dann über diese Situation, die sich hier im Frühjahr im Verein so dargestellt hat, so mit einem richtigen Knick in den Ergebnissen. So vielleicht gar nicht mehr in jedem Spiel immer in der Leistung insgesamt, aber es war eine deutliche Ergebniskrise dann irgendwie auch auszumachen. Letztendlich hat das ja dann auch dann vielleicht zu einer Veränderung im Personalbereich geführt oder mich dann auch erstmal dann hier überhaupt in diese Position gebracht. Und so haben wir uns die Situation angeguckt und haben gesagt, ja, es fehlt. In der Analyse der Saison haben wir ganz klar festgestellt, dass wir eben dieses Thema Erfahrung, Führung relativ hoch ansiedeln müssen. Simon Engelmann, damals als Neuzugang, den David ja dann schon eingetütet hat, zählte sicherlich auch schon darauf ein, hier für dieses Thema eben auch mit reinzubringen und diese Qualitäten. Und wir haben eben nochmal darauf geachtet, dass wir Spieler dazu bekommen, die Verantwortung übernehmen wollen, die vorangegangen sind in ihren Vereinen. Julian war Kapitän der U23 bei St. Pauli, Ersin war Kapitän in Norderstedt. Bei Ersin, den hatte ich ihn nun selber noch als Spieler, ich habe ihn damals nach Norderstedt geholt, auch mit dem gleichen Gedanken, dass er da sofort eine Führungsrolle übernimmt. Als ich dann Norderstedt-Trainer war, habe ich dann auch gleich sofort zum Kapitän gemacht, als er als Neuzugang zu uns kam, weil ich genau gesehen habe, dass er ja diese Qualitäten mit sich bringt und diese Rolle sehr gut ausfüllen kann. Jetzt haben wir die Situation hier gehabt, dass wir gesagt haben, genau diese Spieler suchen wir. Und ja, wir haben sie glücklicherweise auch gefunden. Ja, in den beiden muss auch sagen, dass ein Torben Deters genau auch darauf einzahlt, auch sehr viel Erfahrung mitbringt, auch eine sehr, sehr große Führungskompetenz hat. Mhm. Das ist auch in den ersten Wochen hier sofort sichtbar gewesen. Ganz stark, wie er dann auch in der Mannschaft, im Training, in der Kabine kommuniziert, alle mitnimmt, auch sehr, sehr positiv eine tolle Art hat zu führen. Ja, und ich glaube, dass es unser wirklich, das heißt, den talentierten Jungs, die schon da waren, dass es denen nochmal hilft, besser zu werden, nochmal eine Schippe draufzupacken. Und gerade in schwierigen Phasen vielleicht auch jemanden zu haben, der sagt so, okay, gib den Ball zu mir oder ich bringe das jetzt in die richtige Richtung. Ich glaube, das wird der Gruppe gut tun. So, dazu kommt natürlich, dass wir, ja, dass Erik Zenger ein Spieler ist, der sehr viel Erfahrung mitbringt, der schon ein bisschen was gesehen hat, das ist auch gut. Jonas Fädel sicherlich auch, unser jetziger Kapitän, der bleibt ja auch in der Rolle als Kapitän hier sehr stark ist in der Führung. So, aber wir haben es jetzt ein bisschen breiter aufgestellt und das wird sicherlich dann der Mannschaft insgesamt gut tun.
Ja, ihr habt jetzt dann jetzt noch 2 Tage vor dem Saisonstart, habt ihr noch, seid ihr noch einmal tätig geworden, habt nochmal zugeschlagen, wie man so schön sagt. Niklas Natsch habt ihr für die Offensive geholt. 24 Jahre vom SC Paderborn 2 hat er in der letzten Saison gespielt. Ja, warum habt ihr ihn geholt? Warum habt ihr euch mit ihm nochmal verstärkt jetzt?
Ja, Niklas kenne ich auch schon ein paar Tage länger. Auch den habe ich natürlich in Hamburg auch bei St. Pauli gesehen, bei Weiche. Dann seinen Weg nach Paderborn natürlich auch verfolgt. Ich habe ihn dann noch ein bisschen näher beobachten können als während meiner Hospitation im Pro-Lizenz-Lehrgang 2023 in Paderborn. Da war er Teil des Profikaders und hat da auch einige Einsätze auch in der zweiten Liga gehabt. Daher weiß ich, welche Qualitäten er hat. Und jetzt gab es dann über den Sommer und eigentlich schon relativ früh schon mal Kontakt zu ihm, auch zu seinem Berater. Und dann, Mensch, ja, wie ist denn eure Idee? Was habt ihr vor? Und dann, ja, wir gucken gerade so, wo die Reise hingeht. Ist auch nachvollziehbar, dass ein Spieler mit der Qualität natürlich auch guckt, wie der Markt dann generell sich so entwickelt, ob Richtung zweite Liga was geht oder Richtung dritte Liga was geht. Das hat sich dann für ihn leider nicht ergeben. Er hatte jetzt natürlich auch ein wirklich schwieriges Jahr in Paderborn, dass er da leider nicht mehr so berücksichtigt wurde. Das mag dann auch vereinspolitische Gründe gehabt haben. Also das entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis, ist auch nicht wichtig. Wichtig ist aber, dass wir von seiner Qualität voll überzeugt sind und dass er ein vielseitiger Offensivspieler ist, der in Paderborn auch schon auf unterschiedlichen Positionen in der Offensive gezeigt hat, welche Qualitäten er hat und dass er in der zweiten Liga der Beweis gestellt hat. Und diese Vielseitigkeit dafür, dass er im Zentrum zwischen den Linien sehr, sehr ballsicher ist, sehr, sehr gute Ideen auch im Spiel in die Tiefe hat, Assists gibt, sehr bei torgefährlich wird, das zeichnet ihn aus. Er hat in Paderborn auch über den Flügel gespielt, als Linksaußen sicherlich auch einer, der dann mit dem falschen Fuß quasi nach innen zieht, dafür sehr, sehr spannende Optionen sorgen kann. Und ja, so eine Qualität dazu zu gewinnen, ist natürlich für uns erstmal eine großartige Sache. Und wir freuen uns, dass es geklappt hat jetzt, dass wir ihn noch vor Saisonstart quasi dann noch hier mit reinbringen konnten. Und jetzt die Gruppe quasi damit jetzt auch komplett haben. Also ich glaube, jetzt können wir wirklich sagen, dass, wenn nichts mehr passiert, wir die Kaderplanung dann jetzt auch für diesen Sommer auch abgeschlossen haben. Und ich glaube, wir haben eine gute Gruppe zusammengestellt.
Das wäre nämlich direkt meine nächste Frage gewesen, ob ihr jetzt quasi damit durch seid. Ja, ja. Klar, es kann immer was passieren, dass sich jetzt noch einer schwer verletzt. Wollen wir es nicht hoffen.
Klopfen wir schnell mal auf Holz.
Auf Holz klopfen, genau.
Das wollen wir nicht, aber ja, so ist es. Also ja. Klar, wenn sollte noch was passieren, müssen wir darauf reagieren. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass das eintritt. Und dann können wir jetzt sagen, dass wir die Kaderplanung damit abgeschlossen haben. Ja,
ja. Ja, du kennst die Regionalliga sehr gut. Und ja, auf deiner Vergangenheit und weil du dich wahrscheinlich tagtäglich mit dir beschäftigst und beschäftigt hast. Wie stark schätzt du die anderen Mannschaften ein, die sich ja auch zum Teil, wie ich finde, gut verstärkt haben?
Ja, also ist eigentlich wie jedes Jahr, ne? Also man hat immer einen ordentlichen Wettbewerb in dieser Liga. Es ist und Stück für Stück professionalisieren sich die Clubs immer weiter und wird das Leistungsniveau auch steigt dann dementsprechend auch. Ich finde, in dieser Saison Klar macht es mit dem einen oder anderen was, dass man jetzt den direkten Aufstiegsplatz hat. Ja, das macht es natürlich hochattraktiv für viele, dann auch wirklich um die Meisterschaft zu spielen, weil man dann planbar in die dritte Liga aufsteigen kann, so man denn möchte. Ich glaube, dass wir mit denen, die alle nennen, so die Konkurrenten benennen können. Das ist dann Drochtersen-Assel, Kickers-Emden, VfB Oldenburg, sicherlich die eine oder andere U23-Mannschaft. Müssen wir gucken, was in Hannover, in Bremen, in Hamburg passiert.
Ja.
Dann gibt's, darf man nie gucken, nie unterschätzen, was vielleicht Phoenix Lübeck sich wieder für eine Gruppe zusammenstellt, die da, muss man wirklich sagen, in der Vergangenheit ja ein sehr ordentliches Händchen immer hatten und doch durchaus gute Mannschaften ins Rennen geschickt haben. Und dann wird es ein Hauen und Stechen geben. Und wir wollen definitiv voll mit dabei sein und um diesen Titel ganz vorne mitspielen. Ne? Wir haben da ja auch nie einen Hehl draus gemacht. Aber wir wissen, dass es eben ein starker Wettbewerb ist in dieser Liga. So, und der Norden, der dann vom Rest der Republik immer ein bisschen belächelt wurde in der Vergangenheit, ich glaube, dass damit können die langsam auch mal aufhören, weil so, in Relegationsspielen der letzten Jahre haben sich die Nordmeister immer durchgesetzt. Also da ist lange, lange, lange kein Nordmeister mehr auf der Strecke geblieben. Spricht dann irgendwann auch für die Qualität, wenn man dann immer durchgeht. Und ich finde, grundsätzlich ist das Niveau im Norden in der Regionalliga schon wirklich sehr ordentlich. Und wenn man hier ganz oben steht, so wie Havelse in der letzten Saison, dann muss man schon was leisten. Und jetzt schicken wir uns an, in dieser Saison so zu leisten, dass wir am Ende ganz oben stehen, gegen diese starke Konkurrenz.
Ja, also ich persönlich sehe zum Beispiel, also mein Geheimfavorit oder Topfavorit, Drochtersen, setze ich sehr stark ein, weil die sich einfach, seitdem Oliver Janu da übernommen hat, performen sie eigentlich wirklich kontinuierlich gut und haben sich jetzt einfach nochmal wirklich gut verstärkt, meiner Meinung nach. Aber klar muss man Vizemeister Emden immer auf dem Zettel haben, euch natürlich auch, Oldenburg sicherlich auch. Zumindest haben sie den Anspruch. Die Trainer der Liga sehen Emden, glaube ich, ganz knapp vor Meppen. Und dann kommt Oldenburg. Würdest du es auch ähnlich sehen? Oder würdest du, oder würdest wahrscheinlich Platz 1 und 2 tauschen wollen? Ne?
Also Gottes Willen, nein. Dieses Ranking, damit fange ich jetzt nicht an. Also das können die anderen gerne machen. Und die Trainer werden ja immer gefragt und geben dann natürlich jeder für sich ihr Statement ab, was auch teilweise ja dann auch kein Ranking ist, sondern einfach, ja, wen seht ihr als Favoriten? X, Y, Z, die habe ich jetzt auch genannt. So, und da fragt mich jetzt, ich glaube, kein einzelner Trainer würde sagen, ja, ich würde das von 1 bis 5 so runterrottern, so einordnen. Und das machen wir auch nicht. Und das mache ich auch nicht. ich glaube, wir sind mit dabei. So. Und ob jetzt Kickers Emden der absolute Top-Favorit ist oder nicht, oder Drochtersen-Assel der absolute Top-Favorit, ja, das wenn die Mehrheit, die Schwarmintelligenz das so sagt, dann gucken wir mal, ob das so stimmt. Aber wir wollen auf jeden Fall ein gewichtiges Wort mitreden, da machen wir ja auch gar keinen Hehl draus, haben wir auch immer so offen kommuniziert und das ist so.
Ja, was ist denn euer Saisonziel, was ihr nach außen kommunizieren wollt?
Naja, das ist ja, das ist ja klar formuliert. Wir wollen so schnell wie möglich zurück in den Profifußball, in die dritte Liga. So, und dann kann man natürlich sagen, das geht man nur als Erster rein. Mhm. Ne? Und so schnell wie möglich heißt, die nächste Möglichkeit ist Ende Mai 26. So, und wenn wir sagen, so schnell wie möglich, dann müssten wir am Ende Mai 26 auf Platz 1 stehen. So, das ist dann unser Ziel. So, dass dazwischen noch ganz, ganz viel Fußball gespielt wird und es ein richtiger Marathon wird, das ist uns allen bewusst. Und das ist ganz, ganz viel Bedarf, um dahin zu kommen, an harter Arbeit, an wirklich ganz viel Disziplin und Schweiß und Tränen und was alles dazu gehört, das wissen wir alles. Und dann eben arbeiten wir uns hoffentlich darüber dann auch das Fünkchen an Glück, was man auch braucht, um ganz oben zu sein. Ja, aber wir tun eben alles dafür. Und wir sind bereit dafür und die Gruppe ist bereit dafür. Die Mannschaft hat es auch für sich als Ziel so formuliert. Und ich finde das vollkommen legitim, das so auszusprechen. Und ich mag es auch, wenn man es so ausspricht und ich sage, ja, wir wollen mal gucken, vielleicht sind wir ja oben dabei. Nee, wir haben ein klares Ziel und das verfolgen wir. Und das wird hoffentlich dann auch bis zum Ende voll für uns in Reichweite sein und dass am Ende werden wir den entscheidenden Schritt gehen können.
Okay, das Meisterwort nimmst du dann nicht in den Mund, ne?
Kann man ja genauso gut machen. Also jetzt haben wir nur alles drumherum, habe ich ja gesagt.
Ja, ja, natürlich.
Klar, natürlich, wir wollen Meister werden, ist doch gar keine Frage. Natürlich wollen wir das. Aber da muss ich dazu sagen, als Sportler und Leistungssportler sind wir nun alle, die wir hier rumlaufen in dieser Liga und die sich mit dem Regionalliga-Fußball intensiv befassen. Da gibt es, glaube ich, viele Clubs und da sollte es hoffentlich viele geben, die das für sich sagen. Wir wollen Meister werden, wir wollen die Spiele gewinnen. Keiner geht hin und sagt, ja, ich möchte dieses Wochenende eigentlich nicht gewinnen. So, und wenn ich jedes Spiel gewinnen möchte, wenn ich da reingehe, ich möchte dieses Spiel gewinnen, dann bin ich am Ende ganz oben. Und wir spielen ja hier eine Meisterschaft aus. So, da kann ich ja sagen, ich bin total happy, wenn ich irgendwie Siebter werde oder Dritter oder Zweiter. Nee, wenn ich Zweiter werde, dann bin ich ganz kurz am Ersten gescheitert. Dann bin ich nicht ganz zufrieden. So.
Ja.
Also klar, wir wollen oben sein.
So, ich habe dann noch ein Zitat, was in den sozialen Medien gelesen. Mit riesiger Vorfreude, mit totaler Überzeugung, mit großem Mut und mit unbändiger Energie, auf geht's in die Regionalliga 2025, 2026. Ich nehme an, du weißt, von wem das stammt.
Jupp, den kenne ich.
Ja, genau, das stammt von dir.
Ja.
Trifft es jetzt vom Start genau diese Worte, treffen die Situation gerade oder spiegelt das wieder?
Total, ja. Habe ich aber auch schon im Mai gesagt, als ich hier angefangen bin und gesagt, da wurde ich ja auch gefragt beim Sponsorenabend und auch im Fandialog, ja Mensch, worauf freust du dich am meisten und wie fühlt sich das so an? So, und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ja, das war von Anfang an so das Gefühl, was ich dabei hatte. Und ich habe damals schon gesagt, so, ich freue mich eigentlich richtig doll auf das erste Training der Sommervorbereitung. War so, war toll. Und dann auf den Start in die Saison, wenn es richtig losgeht, wenn wir scharf stellen, so, ne, wenn es wieder um Punkte geht. Ja, und genau so ist es. Ja, mit ganz viel Mut und Überzeugung, ja, da gehen wir diese Sache an. Ganz viel Energie. So, und das ist so das Gefühl, was ich in mir habe gerade. Und mein Gefühl ist, und das, was ich so sehe, dass wir das alle im Verein gerade so empfinden und so spüren. So, und das geht natürlich, kommt ganz, ganz viel aus der Gruppe, aus der Mannschaft heraus, die uns dann auch das Gefühl so erleben lässt, dass wir dieses Gefühl zurecht haben in uns, weil die Mannschaft uns momentan das widerspiegelt, dass da sie A, viel gibt und viel umsetzt von dem, was der Trainer vorgibt, der das sich mit der Mannschaft hier erarbeitet hat in den letzten Wochen. So, und das lässt dann bei mir dieses Gefühl entstehen, das zu kommunizieren und das dann nochmal nach außen klarzustellen, ja, finde ich dann, passt dann zu dem Zeitpunkt ganz gut.
Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich euch für den Start und dann auch für den Marathon, diese gesamte Saison, wie du es eben gesagt hast, viel Erfolg wünsche. Und viel Erfolg natürlich auch beim Erreichen eurer Ziele dann damit einhergehend. Ja, und bedanke mich, dass du auf jeden Fall da warst hier bei Rasenschnack,
dein
SVM Podcast mit Femi Smith. Ja, und auch euch vielen Dank, liebe Fans des SV Meppen, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Und ja, die nächste Folge gibt es dann in 14 Tagen. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich auch einen schönen Start in die neue Saison mit eurem Verein und auch eine gute Zeit.
Dankeschön.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Hagebaumarkt Mayrose. Gute Auswahl, starke Marken und echte Beratung. Direkt vor Ort in Meppen und Haaren. Kommt gerne vorbei, zusammen geht das.